geht heute, wie du, hauptsächlich um Personen, in erster Linie um David, natürlich dann auch um Saul, Jonathan, und das meiste ist von Mephibosheth. Das ist die Linie Saul, Jonathan und dann der jüngste Mephibosheth. Da bei Saul heißt Saul alles, David nichts. Bei Jonathan David der Erste, Jonathan der Zweite. Bei Mephibosheth David alles, Mephibosheth nichts. Mit den drei hat er zu tun gehabt, der David. Und da kann man sich selber auch drinnen einreihen. Die Rückkehr Davids, das steht in 2. Samuel 19,9. Also da der Wunsch, dass der König zurückkehrt. Da stand der König auf und setzte sich ins Tor und man sagte es allem Kriegsvolk, siehe, der König sitzt im Tor. Da kam alles Volk vor den König. Absalom hatte den Thron seines Vaters an sich gerissen. Die Männer Israels, die König David untertan sein sollten, hatten sich hergegeben, Absalom in seinen bösen Zielen zu unterstützen. Sie taten damit übel, sowohl sich selbst als auch dem Reiche. Die glücklichen Zeiten, die sie mit Absalom erhofften, kamen jedoch nicht. Statt dass sie Frieden und Wohlstand fanden, hatte das ganze Volk miteinander unter allen Stämmen Israels. 2. Samuel 19,10. Da stritt sich alles Volk in allen Stämmen Israels und sie sprachen: Der König hat uns errettet aus der Hand unserer Feinde und uns erlöst aus der Hand der Philister und hat jetzt aus dem Lande fliehen müssen vor Absalom, also vor seinem Sohn. Das war gerade die Zeit, wie sie Absalom umgebracht haben. Also er hat getrauert um seinen Sohn. Ihre Gedanken wandten sich nach dieser Enttäuschung wieder dem verworfenen König zu. Sie erinnerten sich seiner erretteten Hand, durch die sie einst von ihren Feinden befreit wurden, in Vers 10. Sie sagten, der König hat uns errettet aus der Hand unserer Feinde und hat uns befreit aus der Hand der Philister. Und sie fingen an, sich gegenseitig zu fragen, warum nicht davon geredet werde, den König zurückzuführen. Also da kann man sich jetzt fragen, ob wir Sehnsucht haben, dass der Herr bald zurückkehrt. Also die haben sie gesehen, dass der David zurückkehrt. Sagen wir auch so, dass wir uns sehnen, dass jetzt der Herr zurückkehrt. Ihre Frage, warum schweigt ihr, den König zurückzuführen? Vers 11. Warum seid ihr nun so still und holt den König nicht wieder zurück? Lässt erkennen, dass sie in seiner Zurückführung ihre einzige Hoffnung sahen. Wir sollten auch Gerechtigkeit, Frieden, Ordnung und Rettung von ihren Feinden kommen, wenn der wahre König nicht zurückgeführt würde. Die Geschichte wiederholt sich immer neu. In dem, was in den vergangenen Tagen geschah, finden wir Fingerzeige für die Dinge der Gegenwart und Zukunft. Der große Sohn Davids ist gekommen und seine Verwerfung ist eine weit größere als die Verwerfung des Königs David durch Israel. Jesus ist der von den Menschen Verworfene. Sie wählten einen anderen und erklärten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. So verließ er diese Welt und Satan regiert nun da als Fürst. In Johannes 14,30 steht, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. In dieser Zeit der Abwesenheit Jesu, des wahren Königs, versuchen die Menschen, die Welt zu einer angenehmen Stätte zu machen. Sie machen Gesetze für die Aufrechterhaltung der Ordnung. Sie stellen Polizisten an, richten Gerichtshöfe auf, um das Böse fernzuhalten. Sie bemühen sich, die sozialen Einrichtungen zu verbessern, den Krieg unmöglich zu machen und einen immerwährenden Weltfrieden aufzurichten. Aber trotz all dieser Bemühungen der Welt, das Bild des tausendjährigen Reiches zu geben, ist sie weiter als je davon entfernt, ihr Ziel zu erreichen. Die Frage sollte auch heute sein, warum schweigt ihr davon, den König zurückzuführen? Wenn er kommt, dann kommt Gerechtigkeit und Friede und Freude, Zufriedenheit und alles Gedeihen. Die köstlichen Dinge, das Ersehnte aller Nationen werden mit ihm kommen, steht in Haggai 2,7. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Alles, was die Nationen mit ihrer Kraft zu erreichen suchen, wird uns gebracht, wenn er, der wahre König, die Herrschaft übernimmt. Als die Männer Israels anfingen zu fragen, warum schweigt ihr davon, den König zurückzubringen, befand sich ein junger Prinz in Jerusalem, den David in seine Familie aufgenommen hatte. Er war ein Enkel des Königs Saul, des bitteren Feindes und Verfolgers Davids. Dieser Enkel Sauls hatte keinerlei Anspruch auf die Güte dessen, der durch seinen Großvater so schrecklich verfolgt worden war. Aber Davids Edelmut suchte diesen jungen Mann und führte ihn nach Jerusalem und umgab ihn mit der Güte seines Herzens. Lahmheit hinderte ihn, seinen Wohltäter in die Verbannung zu folgen. Der war gelähmt, der Mephibosheth. Lahmheit hinderte ihn, seinen Wohltäter in die Verbannung zu folgen. Er blieb in der Stadt. Sein Herz aber trauerte und klagte über die Abwesenheit seines Herrn. Wie wohl tat es ihm, als das erste Flüstern den König zurückzuführen sein Ohr erreichte. Gewiss, wir können verstehen, dass der verachtete und verschmähte Mephibosheth sich nach der Rückkehr des Königs sehnte. Und als er dann die Botschaft kam, er ist hier, fand seine Freude keine Grenzen. Der Jubel seines Herzens drückte sich aus in dem einen Wort: Mein Herr, der König ist in Frieden in sein Haus gekommen. Darin lag sein ganzes Interesse und all sein Glück eingeschlossen. Sein eigener Besitz hatte keinen Wert mehr in seinen Augen, nachdem sein König zurückgekommen war. Gibt es solche Mephibosheths noch heute in dieser Welt, Nachkommen eines Geschlechts, welches durch die Sünde Gott entfremdet ist, denen Vergebung zuteil geworden ist durch ihren Heiland, den König? Die Feindschaft ihres Herzens musste Platz machen. Unendliche Güte war ihnen in der Gnade Gottes zuteil geworden. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? 2. Samuel 9,1. Wie der König David hier fragt, ist noch jemand übrig geblieben? So fragt Gott, der König des Himmels, ist noch jemand übrig geblieben, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jesu Willen? Ist noch jemand übrig geblieben, der noch in der Irre geht? Jesaja 53,6. Der noch auf dem Weg dahin eilt, der zur Verdammnis führt? Matthäus 7,13. Der noch tot ist in Sünden und Übertretungen, Epheser 2,1, der noch keine Vergebung, Kolosser 1,14, noch keinen Frieden, Epheser 2,14 hat, der noch nicht Gottes Kind und Erbe der Seligkeit ist, Römer 8,16 bis 17, der noch nicht den Segen der Gotteskindschaft genießt, Galater 4,5 bis 6, ist noch jemand übrig geblieben und vielleicht du? Sieh, dein Gott sucht dich, er fragt nach dir, er verlangt nach dir, um Barmherzigkeit an dir zu tun, um Jesu Willen. Wie damit Barmherzigkeit getan hat an Mephibosheth, dem einzig übrig gebliebenen vom Hause Sauls. Mephibosheth flieht vor David. Er floh vor David, seinem besten Freund, nach Lodabar, das heißt in das Land der Wüste, der Mitternacht, der Finsternis. Er dachte wohl, David wird an mir tun, wie die anderen Könige pflegen zu tun, und wird an mir rächen, die Sünde meines Vaters Saul. Aber David dachte ganz anders, nicht Rache und Vergeltung, sondern Gnade und Barmherzigkeit wollte er Mephibosheth üben, um Jonathans, seines teuren Freundes, willen. Hast du es nicht ebenso gemacht wie Mephibosheth? Bist nicht auch du vor Gott deinem treuesten Freund und Wohltäter geflohen, lebst nicht auch du in Feindschaft mit dem, der nur Gedanken des Friedens hat über dich? Ist nicht auch dein Leben eine Wüste, dunkel, Fried und freudenleer, ein Leben in Furcht und Zweifel, voll Unzufriedenheit und Ruhelosigkeit? Gewiss, es kann ja nicht anders sein, denn du hast Gott, die Quelle alles Lebens, verlassen, bist ferne von Gott und darum ohne Freude, ohne Frieden, ohne Ruhe, ohne Hoffnung in der Welt. Als David hörte, dass der Sohn seines Freundes Jonathan aus Furcht vor ihm nach Lodabar geflohen ist, sandte seine Boten hin und ließ ihn holen. Sein Herz konnte es nicht ertragen, dass Mephibosheth in Not und Elend leben sollte. Ebenso kann es Gott das Herz nicht ertragen, dass du, das Eigentum seines Sohnes, lebst in der Wüste der Gottferne, wanderst auf dem Pfaden der Finsternis, schmachtest in der Gebundenheit der Sünde und der Gefangenschaft des Teufels. Darum sendet er seine Boten aus mit dem Auftrag: Bringt meine Söhne von Ferne her und meine Töchter von der Weltende. Du sollst nicht in deinem trostlosen Zustand bleiben. Dein Gott sucht dich, um Barmherzigkeit an dir zu tun. Alle deine Übertretungen will er dir vergeben, alle deine Sünden zudecken, keine deiner Missetaten dir zurechnen, steht im Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und er will solches alles tun um Jesu Willen. Um Jesu Willen wird dir Gott alle deine Schuld erlassen. Denn Jesus gab sein Leben zum Schuldopfer für dich. Jesaja 53, 10. Um Jesu Willen will Gott dir deine ganze Strafe schenken, denn Jesus trug deine Strafe. Jesaja 53, 5. Um Jesu Willen will dir Gott alle deine Sünden vergeben, denn Jesus trug deine Sünden. Jesaja 53, 6. Gott hat dich geschaffen für seinen Sohn, ihm zur Freude und zum Wohlgefallen. Und als du verloren gingst, gingst du dem Sohn Gottes verloren. Darum heißt es in Johannes 1, 11, er kam in sein Eigentum, um da zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Darum gab er sein Leben am Kreuz zum Kaufpreis, um dich aus den Händen dessen zu befreien, dem du dich mit jeder Sünde, die du getan, verkauft hast und dessen Eigentum du durch die Sünde geworden bist. Weil Gott deinen Tod nicht will und auch nicht will, dass sein Sohn umsonst gearbeitet haben sollte, dort in Gethsemane und auf Golgatha. Darum will er dich mit vielen anderen seinem Sohne zum Lohn seiner Schmerzen geben. Willst du nicht ein Todeslohn der Todesarbeit Jesu werden? Jesaja 53, 12. Willst du nicht den Zuge des Vaters zum Sohne? Johannes 6, 44 folgen. Willst du nicht die Barmherzigkeit annehmen, die Gott gegen dich Armen in seinem Herzen hat? Hebräer 4, 16. Sieh doch, welche Liebe hat uns der Vater erzeigt? 1. Johannes 3, 1. Nirgends als unter dem Kreuz sehen wir Gottes Herz so weit vor uns aufgetan, um uns hineinschauen zu lassen in den Abgrund seiner Barmherzigkeit. Dort hat er uns mit aufgedecktem Angesicht sehen lassen, wie alle seine Erbarmungen gegen uns erregt sind. Schaue diese Liebe an und Liebe wird in dir erwachen. Liebe, die stärker ist als die Sünde, mächtiger als alle Zweifel. Liebe, die von vielen Wassern der Trübsal und Anfechtung nicht ersäuft zu werden vermag. Schaue diese Liebe an und tiefe Buße wird dein Herz erfassen und deinen Sinn ändern. Buße findet man nirgends als unter dem Kreuz auf Golgatha. Dort, zu den Füßen des Kreuzes, ist ihr einziger Wohnplatz. Nur der Blick auf die Liebe Gottes, wie sie sich in der Hingabe und dem Tode seines Sohnes erwiesen hat, kann die wahre Buße hervorbringen. Schaue auf diese Liebe und unüberwindlicher Glaube und felsenfestes Vertrauen wird in deine Seele einziehen. Denn wer diese Liebe anschaut, kann nicht mehr zweifeln. Unter dem Kreuz ist kein Zweifel. Kannst du dieser Freundlichkeit und Leutseligkeit deines Gottes widerstehen? Kannst du diese Liebe mit Füßen treten und eine solche Gnade verachten? Kannst du das? Wenn ja, dann fürchte dich und erschrecke über dich. Denn wenn dieses Erbarmen deine Seele nicht bewegen und deinen Willen nicht bestimmen kann, umzukehren zu deinem Gott, um ihm zu vertrauen und ihn zu lieben und ihm zu leben, oh, was wird dann imstande sein, dich für Gott zu gewinnen? Heute noch sucht dich dein Gott, um Barmherzigkeit an dir zu tun, um Jesu Willen. Diese Zeilen sind ein Gnaden- und Friedensgruß, ein Buß- und Liebesruf an dich. Möchte er die gleiche Wirkung bei dir haben, wie bei Mephibosheth, denn als er zu David kam und seine freundlichen, vergebenden Worten hörte und seine Anerbittungen vernahm, da fiel er auf sein Angesicht und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hunde, wie ich bin? Mephibosheth gelangt in seinen vorigen Besitz. Also es ist David nicht genug, Mephibosheth alles zu vergeben. Nein, er will noch mehr an ihm tun. Er sagt: Ich will dir auch allen Acker deines Vaters Sauls wiedergeben. Er soll auch wieder zu seinem früheren Besitz gelangen. Und tut nicht Gott das Gleiche? Es ist ihm nicht genug, dir deine Sünden zu vergeben, deine Vergangenheit gut zu machen. Nein, er will dich auch wieder in deinen Besitz zurückführen, den Adam hatte vor dem Fall. Er will einen neuen Menschen aus dir machen, einen Menschen mit einem empfänglichen Herzen und mit einem neuen und gewissen Geist. Ein Kind, das vor seinem Angesicht lebt und in den Ordnungen seines Hauses wandelt. Hast du die Versöhnung in Jesu teurem Blut empfangen, so versichert dich Gott mit seinem Heiligen Geist als sein Eigentum. Du darfst wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen, sodass du aus tiefster göttlicher Überzeugung weißt: Er ist mein und ich bin sein. Du bist nun offen für Gott und dem Leben aus Gott. Bis in dein tiefstes inneres Wesen kann der Heilige Geist dich durchdringen und Besitz von dir nehmen und kann dich so in die Neuheit des Lebens, der Freiheit, des Friedens, der Ruhe und des Sieges einführen. Als Erlöster des Herrn, als Eigentum Jahwes, als Kind des lebendigen Vaters wandelst du, getragen von seiner Macht, geführt an seiner Hand, bewahrt von seinem Auge, erquickt mit seiner Liebe über diese Erde. Jesus hat Besitz genommen von dir, er selbst ist dein Leben geworden. Du stehst nicht mehr einsam da, du bist mit dem verbunden, für den du geschaffen bist. Du hast nun das ewige Leben gefunden in dem Sohne Gottes, ein Leben, wie du es wünschest, ewiglich zu leben. Nein, unendlich mehr als das. Du besitzt dich auch selbst wieder. Früher warst du nicht dein Selbst, du musstest ausführen, was dich der Teufel und die Lust in deinem Fleisch zu tun zwang. Gegen deinen Willen machst du dich unglücklich und traurig, stürzest dich gegen dein besseres Wissen und Gewissen in die Sünde und damit in Elend, Schmach, Gewissenspein und Seelennot. Aber du musstest dem, denn du warst nicht mehr du selbst, du warst unter die Macht eines Tyrannen gekommen, der mit dem Geiseln der Lust, des Eigensinns, des Hochmuts dich in alle diese Dinge hineintrieb. Das schwerste Joch ist das Sündenjoch. Ich habe noch nie einen Menschen in meinem Leben, einen glücklichen Sündendiener getroffen. In den Händen schimmert's, in den Herzen wimmert's. Das verlorene Vermögen, die ruinierte Gesundheit, die Brandmale im Gewissen, die großgezogenen Leidenschaften, welch eine Pein und Qual in diesem Leben schon. Und die Ewigkeit, oh, welch ein furchtbares Wort für solche Leute. Der Gedanke daran ist schon ein Stück Hölle für sie. Wie ganz anders der, der sich bekehrt. Er findet nicht nur volle Vergebung all seiner Sünden in dem teuren Blute Christi, sondern auch volle Befreiung von jeder Gebundenheit durch den Geist des Lebens, der uns befreit von dem Gesetz der Sünde. Nicht mehr der Sünde und dem Tode bringt er Frucht, sondern Gott. Seine Glieder sind nicht mehr Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Seine Geistes-, Seelen- und Leibeskräfte stehen nicht mehr im Dienst der Sünde, sondern ein als Gott geborener und Gott lebender stellt er alles in den Dienst Gottes, der ein Dienst an seinen Brüdern ist. Das ist ein Leben, das glücklich macht, ein Leben eines Menschen würdig, ein Leben, wofür jeder Mensch angelegt ist und wonach jeder verlangt. Ein Leben, das der Mühe wert ist, gelebt zu werden, weil es unvergängliche Frucht bringt. Wenn man jemand fragt, war dein Leben bis heute jemand zum Segen für die Ewigkeit? Mancher wird bekennen müssen, ich habe vielen gedient, aber nicht für den Himmel. Ich habe viele vergnügt, aber nicht zur Seligkeit. Ich habe meine Kräfte aufgezehrt und meine Gesundheit geopfert, aber nicht für die Ewigkeit. Meine Taten wurden gerechnet, aber in der Waage des Heiligtums haben sie kein Gewicht. Verlorenes Leben, verlorenes Glück, verlorene Aussicht, verlorene Seele, die Seele verloren, alles verloren. Nach des Königs Willen sollte Mephibosheth täglich das Brot essen an der Tafel des Königs, wie eines der Königskinder. Essen an des Königs Tisch solltest auch du. Lange genug hast du die Träber dieser Welt genossen und konntest doch nicht satt werden. Nur wer Jesum hat, ist still und satt. Er gibt das Brot des Lebens und trinkt aus dem Brunnen lebendigen Wassers. Das verborgene Manna, das den tiefen Hunger unserer Seele stillt, hat allein er. Der Versuch, eine gähnende Kluft mit einigen Sandkörnern auszufüllen, wäre eitel. Noch eitler aber und vergeblicher ist es, dem tiefen Sehnen der Seele mit dem Sichtbaren und Zeitlichen zu begegnen. Du issest und wirst doch nicht satt, du trinkst und das Herz bleibt matt, weil du nicht an dem Tische des Reiches Gottes sitzt, wo Jesus dient und aufwartet. Du suchst Befriedigung und dein Herz wird immer mehr friedelier. Du suchst Freude und es scheint, als ob eine reine Freude auf der Erde nicht mehr zu finden wäre. Du suchst Ruhe und es ist, als ob sie entsetzt vor dir fliehe. Du bist gleich dem Hungrigen, der träumt, er esse, wenn er aber aufwacht, so ist seine Seele noch leer. Und wie ein Durstiger, der träumt, er trinke, wenn er aber aufwacht, so ist er noch matt. Steht in Jesaja 29,8. Denn wie ein Hungriger träumt, dass er esse, wenn er aber aufwacht, so ist sein Verlangen nicht gestillt. Und wie ein Durstiger träumt, dass er trinke, wenn er aber aufwacht, ist er matt und durstig. So soll es der Menge aller Völker ergehen, die gegen den Berg Zion kämpfen. Es sagte einmal jemand, früher lebte ich in dem Glauben, wenn ich dieses und jenes noch hätte, dann wäre ich gewiss befriedigt. Und siehe, als ich es hatte, da war die innere Leere statt ausgefüllt nur umso größer. Wie oft ging ich aus dem Kränzchen mit einem unglücklichen Herzen, wie oft lachte ich, während sich mein Inneres dagegen aufbäumte. Und ich hätte weinen mögen. Als mir wieder einmal ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung ging und ich davon eine große Befriedigung erwartete und doch nicht fand, setzte ich mich in meiner Verzweiflung mitten in meine Stube und rief voll Enttäuschung laut vor mich hin. Was bist du denn eigentlich für ein Mensch, dass du nicht befriedigt werden kannst? Was fehlt dir denn eigentlich noch? Ich wusste damals nicht, dass mir die Hauptsache fehlte. Nun weiß ich es, mir fehlte Jesus, der allein Leben und volles Genüge geben kann. Johannes 10,10. Dass Israel mit Manna vom Himmel gespeist wurde, sollte diesem Volke und uns die eindringliche und tröstliche Lehre geben, dass wir vom Himmel genommen sind und von dort ernährt werden müssen, dort allein unsere Ruheort finden sollen. Unsere Seele ist ein Hauch aus Gott und kann nicht mit Geringerem befriedigt werden. In 1. Mose 2,7 steht, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies in den Odern des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Unsere Seele ist ein Hauch aus Gott und kann nicht mit nichts Geringerem befriedigt werden als mit Gott allein. Leichter könnte man den Ozean mit einer hohlen Hand ausschöpfen, als unseren Seelendurst stillen mit dem, was die Welt uns bietet. Das Beste, das die Welt hat, ist nur Speise für die unvernünftigen Tiere. Aber der Platz ist an des Königs Tisch. Er allein, der König des Himmels, kennt deine Würde und weiß deine tiefsten Bedürfnisse zu befriedigen. Wer durch ihn eingeht, der wird selig werden und ein- und ausgehen und Weide finden. Mephibosheth wohnt in Jerusalem, begreiflicherweise, denn er war ja ein Königskind. Welch ein Unterschied zwischen Lodabar, dem Land der Wüste, und Jerusalem, der Stätte der Freude. Unsere Heimat ist dort in der Höhe, im neuen Jerusalem. Das ist unser aller Mutter, die Stadt, über der Gott thront und deren Leuchte das Lamm ist. Offenbarung 21. Wo die Ströme lebendigen Wassers fließen und das Holz des Lebens grünt, da allein ist unsere von Gott bestimmte Heimat. Lass den finstern Geistern und Dämonen ihr Loderbar, die Hölle und den Feuerpfuhl. Du bist nicht dafür bestimmt, Matthäus 25, 41, dein Teil soll Jerusalem sein, das Drom ist. Eile, Frieden zu machen mit deinem Gott, kehre um aus der Gottferne, empfange durch das Blut seines Sohnes Vergebung und durch seinen Geist die Versiegelung der Gotteskindschaft. Kehre wieder, lass dich finden von dem, der sein Leben gab am Fluchholz für dich, der sein eigenes Blut, den höchsten Kaufpreis für dich gab, der gearbeitet hat, auch für deine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle. Du bist sein, ein doppeltes Anrecht hat Jesus auf dich. Er hat dich geschaffen, er hat dich sein gefallenes Geschöpf erkauft. Und dieses sein doppeltes Anrecht möchte er gern heute, jetzt geltend machen. Er möchte dir heute begegnen und dir in deine Seele hineinrufen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und er möchte gern in deinem Herzen die Antwort haben, ja, dein will ich sein und mit dir will ich es halten, Jesus, du Sohn Gottes. Sich bekehren heißt, sich seinem Gott zurückgeben. Saul, Saul alles, David nichts. Dieser fleischliche Mensch, der Saul, er hat ihm David noch dem Leben getrachtet. Eigentlich hätte ich über die zwei jetzt da schreiben müssen. Jonathan, David der Erste, Jonathan der Zweite, Mephibosheth, David alles, Mephibosheth nichts. Ja, in einer dieser drei Klassen stehen wir. Ich habe nur ein Leben und das gehört dem Herrn. Ihm, der es mir gegeben, gebe ich es froh und gern. Ja, den Saul kennt ja jeder. Dann Jonathan ist schon ein wenig schwieriger. David der Erste, Jonathan der Zweite. Ja, es ist schon ein wenig selbstgefällig, das auszusprechen. Ich hätte es in David überlassen müssen, der Jonathan. Wer er Herr noch ist, ist es eigentlich traurig. Das waren zwar sehr gute Freunde, die haben einen Bund geschlossen miteinander, der Jonathan und der David. Sogar von der Liebe ist die Rede, also mindestens ebenso gut wie die Frauenliebe. Die zwei haben sie so gern wegen. Ja, sie haben sie nur einmal getroffen. Ja, der Jonathan ist leider nur einmal zurückgegangen in den Palast Sauls. Das hätte er nicht tun sollen. Er hätte nicht da hingehen sollen. Er hätte die Schmach teilen sollen mit David in den Klüften und Höhlen. Er hätte mit ihm gehen sollen. Er ist nur einmal in den Palast zurückgegangen. Die zwei haben sie nur einmal getroffen. Allerdings sind dann der Jonathan und der Saul in den Bergen, in den Gilboa-Bergen von den Philistern erschlagen worden. Also der Jonathan hat nicht das Reich kennenlernen dürfen, was dann der David gehabt hat. Ja, das kann man nennen, das Fleisch zu Rate ziehen. Also wenn man sich das so selbstgefällig das tut, das Fleisch zu Rate ziehen. Der andere, der Saul, war überhaupt ein fleischlicher Mensch, der Jonathan hat das Fleisch zu Rate gezogen. In Hohelied 4,8 steht: Komm mit mir vom Liefsteig herab, das sagt der Salomo zu Sulamit. Steig herab vom Gipfel des Amana. Er kommt nicht auf. Du musst runtersteigen zu ihm. Demütig. Das hat er nicht getan, der Jonathan. Er ist nicht demütig geworden. Er war selbstgefällig. Und das kann einem leicht passieren, dass man das Fleisch zu Rate zieht. Also, die Braut muss dort sein, wo der Bräutigam ist. Da muss die Braut hin und nicht oben sein. Und das hätte auch der Jonathan so getan sollen. Das ist mir schon zu Herzen gegangen. Mephibosheth, David alles, Mephibosheth nichts. Ja, in die drei Klassen sind standen drinnen. Mephibosheth, der gute Anfang, den Jonathan in seiner Liebe und Hingabe zu David machte, den finden wir bis zum Ende vollendet in seinem Sohne Mephibosheth. Der war gelähmt, eine Arme hat ihn fallen lassen, also wie er noch klein war. Es ist eigentlich tragisch. Es scheint kein angesehener Mann gewesen zu sein. Verkrüppelt, wie er war, war er auch nicht im Felde als Krieger für den König brauchbar. Aber er freute sich der Güte Davids und hing mit seiner ganzen Person an ihm. Es ist nicht nötig, ausgezeichnet, groß, gelehrt und dergleichen sein zu müssen. die Augen des Herrn schauen nicht darauf, sondern auf die treue Liebe, die ihm entgegengebracht wird. Diese ist ihm köstlicher als alle Arbeit, die wir tun zu können, vielleicht fähig sein mögen. Mephibosheths Liebe kommt schon in der Zeit zum Ausdruck, als David wegen des Aufruhrs Absaloms aus Jerusalem fliehen musste. 2. Samuel 19, der Sohn Davids. Er würde mit dem König gegangen sein und die Sorge und die Schwere seines Elends mit ihm geteilt haben. Aber er konnte nicht. Er musste sich seinem Lose fügen und in einer Stadt bleiben, die Festfeier hielt, weil der Thronräuber die Macht hatte. Aber er verband sich nicht mit dem aufrührerischen Jerusalem. Er hielt sich völlig abgesondert von allen und trauerte über den abwesenden König. Und er hatte seine Füße nicht gereinigt und seinen Bart nicht gemacht und seine Kleider nicht gewaschen von dem Tage an, da der König weggegangen war. 2. Samuel 1924. Verwirklichen wir, dass der wahre König von einer Welt verworfen ist, deren Fürst und Gott der Teufel ist. Die Schrift lehrt uns das so klar und deutlich, und wenn dies wahr ist, muss unser Leben dann nicht von dieser Welt abgesondert sein? Wenn unser Herz recht zu dem Herrn steht, dann müssen wir fühlen, dass es so sein soll. Und es wird eine innere große Kluft zwischen uns und der Welt bestehen. Alles, was in der Welt ist und was die Welt so glänzend und lockend anbietet, sind Dinge, die nur dem Verderben dienen. Alles steht unter Führung des Erzfeindes Christi, des Gottes dieser Welt. Unser Weg geht durch diese Städte der Eitelkeit, aber wir haben uns abgesondert von ihr, so wie Mephibosheth abseits von dem Getriebe in Jerusalem stand. Diese Absonderung macht uns nicht arm und elend, durchaus nicht. Wir haben den Heiligen Geist wohnend in uns und er leitet unser Herz zu Christus, gekrönt in der Herrlichkeit. Und die Folge ist, wir freuen uns in dem Herrn, Philipper 4,4. Es ist so schön zu lesen, was Mephibosheth zu David sagte, als er als König wieder den Thron bestieg. Er forderte, wie sein Vater Jonathan, keinen Platz für sich selbst. Im Gegenteil, er sagte zum König, dass das ganze Haus seines Vaters Menschen des Todes vor ihm seien. 2. Samuel 19,29. Ein Mensch des Todes hat keinen Anspruch auf irgendetwas. Und dieses war es, wie es mir scheint, was der Sohn Jonathans damit ausdrückte. Wenn er aber auch aufgrund dessen, was er war, keinen Anspruch auf einen Platz in dem Hause des Königs hatte, so konnte er sich doch der Gnade Davids überlassen. Und dies tat er, indem er sagte, mein Herr, der König ist wie ein Engel Gottes, so tue, was gut ist in deinen Augen. 2. Samuel 19,28. Als solcher, der keinen Anspruch auf Davids Gnade hatte, rühmte er die Gnade, die ihm zuteil geworden war, indem er sagte, und doch hast du deinen Knecht unter die gesetzt, welche an deinem Tische essen. 2. Samuel 19,29. Er fand den rechten Ton. Wenn unser Herz recht steht, dann wird es mit Freuden die gleiche Sprache führen. Auch wir hatten keinen Anspruch auf Gottes Gnade, denn wir waren Männer des Todes, Tod in Übertretungen und Sünden vor ihm. Aber er rettete uns und gab uns einen Platz unter denen, die an seinem Tische essen. Alles haben wir Christus zu verdanken, unserem Herrn und Heiland. Wir können uns selbst nicht rühmen, aber wir können die Gnade Gottes rühmen und verherrlichen. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und weiter lenkte Mephibosheth jeden Anspruch auf irgendwelchen Besitz des Landes ab. Als das Gespräch auf Ziba wegen des Besitzes des Landes kam, welches zuvor Mephibosheth gehörte, sprach er zum König. Er mag auch das Ganze nehmen, nachdem mein Herr, der König, in Frieden in sein Haus gekommen ist. Es war, als ob er sagen wollte, ich wünschte nichts mehr für mich selbst. Der König ist wieder in Frieden in seinem Hause und im Besitz all seiner Rechte. Und darin hat meine Freude völliges Genüge, wenn unsere Gedanken und unsere Herzen in dieser Weise zu dem Herrn stehen, dann sind sie sicher Gott wohlgefällig. So war es bei Johannes dem Täufer. Er also sagte, diese meine Freude nun ist erfüllt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Alle, die den Herrn lieb haben, schauen aus nach dem Tage, an welchem er kommen wird, um seine Herrschaft in Besitz zu nehmen. Dann sind die langen Jahre seiner Verwerfung zu Ende. Dann wird er in dieser Welt, wo er gekreuzigt wurde, hoch erhoben werden. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Welch ein glücklicher und herrlicher Tag wird es sein für alle, welche ihn lieben. Aber wie stehen wir jetzt zu ihm? Lasst uns die Stellung, die diese drei Männer David gegenüber einnahmen, zum Prüfstein nehmen. Für unsere Stellungnahme und unser Verhalten dem Herrn Jesus gegenüber. Saul alles, David nichts, Jonathan, David der Erste, Jonathan der Zweite, Mephibosheth, David alles, Mephibosheth nichts. In einer dieser drei Klassen stehen wir. Ich habe nur ein Leben und das gehört dem Herrn. Ihm, der es mir gegeben, gebe ich es froh und gern. Amen.